SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit einer Frau, die als Journalistin angefangen hat, zum Beispiel 10 Jahre Spiegel TV gemacht hat, die heute und seit vielen Jahren als Beraterin und als Coach unterwegs ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Tamara Dietl.
Guten Morgen, Herr Heim.
Wie geht's Ihnen?
Gut, ich freue mich, dass ich mal wieder in einem Live, und war live, also, dass ich Sie sehen kann. Die anderen Radio-Interviews der letzten Monate waren ja immer alleine in irgendwelchen Studios zugeschaltet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wieder...
Auch live,
ja,
aber
toll. Ja, aber
Distanz.
Eben, genau, einfach, dass ich Sie sehen kann.
Wobei uns eine Scheibe trennt. Eine Covid-Scheibe aus Glas, aber entspiegelt.
Entspiegelt, und ich bin vollständig geimpft. Seitdem bin ich auch, also ich habe jetzt richtig den Impfschutz, und seitdem bin ich auch irgendwie entspannter. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Gab es Phasen, wo Sie nicht entspannt waren wegen Corona im letzten Jahr?
Ja.
Zum Beispiel?
Ja, also das war am Anfang, fand ich es überhaupt nicht entspannt, weil wir überhaupt nicht wussten, was das jetzt ist, was auf uns zukommt. Und dann bin ich ja zum Glück krisenerprobt und...
Weil es Ihr Metier ist?
Genau, Expertin für Krisen, wenn man das so will. Und war eigentlich ganz froh, dass ich dieses Repertoire, wie man mit Krisen umgeht, sozusagen relativ schnell parat hatte. Was aber nicht bedeutet, dass ich auch Ängste hatte, dass ich auch verunsichert war, aber eben dann doch wusste ganz gut, wie ich damit umgehen soll.
Gab es bei Ihnen auch existenzielle Sorgen, weil ich vermute, viele Aufträge ja dann auch geplatzt sind?
Nee, das ist mir auch fast unangenehm zu sagen, im Gegenteil. Also ich war selber überrascht, aber das hat natürlich was zu tun mit der Expertise für Krise. Also die war dann schon gefragt. Ja.
Ansonsten hat es noch was auf den ersten Blick Merkwürdiges gegeben. Sie haben ein Buch über die letzten anderthalb Lebensjahre Ihres Mannes, Helmut Dietl, 2015 veröffentlicht. Und dieses Buch hat jetzt ein ganz spektakuläres Comeback erfahren.
Ja, überraschend, also für mich, also ich meine, das war wirklich überraschend, auch für der Verlag. Ich habe gestern noch mit der Verlegerin telefoniert, die hoch erfreut ist, aber auch überrascht. Das war, als es rauskam, hat sich sehr ordentlich verkauft, sagen wir es mal so bescheiden. Und dann hat es sich so eingependelt in so einer Krisenliteraturgeschichte, ja. Also da hat es so seinen Platz gekriegt. Es war also in dem Sinne nie weg. Aber durch Corona läuft es wieder richtig gut. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich habe zwar auch die Krise mit meinem Mann beschrieben, aber im Grunde ging es mir darum, grundsätzlich zu beschreiben, wie man mit Krisen umgeht. Ja. Am Beispiel der Krise mit meinem Mann. Und ich glaube, diese Metaebene, die da auch drin ist, die macht es jetzt wieder so interessant.
Als dieses Buch jetzt nochmal durchgestartet ist, haben Sie es nochmal selbst neu gelesen und möglicherweise an der einen oder anderen Stelle festgestellt, dass Sie es Stand heute dann doch etwas anders machen würden?
Herr Heim, ich traue mich noch nicht, zu lesen. Ich glaub, da bin ich wie mein Mann, der hat ja nie wieder seine Filme angeguckt. Also ich habe es nicht gelesen. Und ich habe ja damals viele Lesungen gemacht und da habe ich sozusagen ganz viel immer wieder auch vorgelesen und so weiter. Nee.
Also was Ihren verstorbenen Mann angeht, Verzeihung, ein Perfektionist wie Helmut Dietl hat hinterher das Endprodukt nicht mehr angeguckt?
Einmal hat er das Endprodukt sozusagen zur Abnahme angeschaut und dann nicht mehr. Und ich war dann immer ein bisschen traurig, auch dann unsere Tochter später, als sie anfing, Fernsehen zu gucken, weil natürlich auch diese Serien, das ist ja Kult mittlerweile, die werden auch im BR dauernd wiederholt, und er hat sich immer strikt geweigert, hat gesagt, nee.
Wie reagiert Ihre Tochter drauf, wenn sie das sieht? Kir Royal zum Beispiel?
Ach, die findet es super.
Ja,
also ja, ja,
so.
Die findet das. Und die hat das jetzt auch kapiert, dass man das irgendwie auf Netflix streamen kann und so.
Ja.
Nö,
gut.
Die ist da ganz stolz auf ihren Vater.
Tamara Dietl, gelernte Journalistin, seit vielen Jahren als Beraterin, als Krisenberaterin unterwegs, Witwe von Helmut Dietl. Und um die Familiengeschichte zu komplementieren, komplettieren, die Tochter des SPD-Politikers Freimut Duwe.
Genau.
Soweit alles korrekt.
Alles gut.
Ihr Vater ist, glaube ich, im letzten Jahr verstorben.
Der ist am 3. März letztes Jahr, also sozusagen kurz vorm Lockdown, gestorben.
Ja.
Und im Nachhinein sage ich, er hat es gut gemacht. Er war sehr, sehr krank und er hat sich einfach, glaube ich, viel Leid erspart. Weil wenn wir dann gucken, welche Krankenhaussituation es damals gab und irgendwie, weiß nicht, ob er es gespürt
Hatten
hat.
Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu ihm?
Ja.
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 Ja. Wobei die Eltern sich, glaube ich, früh getrennt haben.
Die haben sich sehr, sehr früh getrennt. Da war ich knapp 5.
Ah.
Aber das hat nichts daran gehindert, dass ich zu meinem Vater zeitlebens ein sehr gutes Verhältnis
Sie
hatte.
Sie sind mit der Mutter groß geworden und sind dann eigentlich so ein klassisches Wohngemeinschaftskind geworden. In, weiß nicht, wie esoterisch ausgeprägten Wohngemeinschaften?
Ja, esoterisch auch, zwischendurch auch. Also ich würde sagen, so ein bisschen Klischee, klassisch 68er. Meine Mutter hat nach der Trennung von meinem Vater sich so irgendwie versucht, auch als Frau zu befreien, um es vorsichtig zu formulieren. Und hat einen sehr viel jüngeren Mann oder Freund. Und der war Student und wir hatten eine sehr große Wohnung und da war dann einfach über ein paar Jahre war ein gemeinschaftliches Leben mit anderen Freunden und Studenten angesagt.
Wie war das für Sie als Kind, wenn das eigene Zimmer dann irgendwie von wem auch immer okkupiert wurde?
Das war schwierig. Also ich würde sagen, ich kann das jetzt irgendwie charmant erzählen und das ist auch als Geschichte ist das cool, ja, so. Aber für ein Kind als Erlebnis ist es nicht so cool, weil Kinder brauchen Strukturen, Kinder brauchen irgendwie einen Rahmen, Kinder müssen sich lernen zu orientieren und wenn du heute so und morgen so und keine regelmäßigen Essen und manchmal kam ich nach Hause von der Schule, da hatte irgendjemand gemeint, mein Zimmer ist viel schöner als seins und hat dann die Möbel umgeschleppt und ich. Also das war
heftig.
Heftig, ja.
Sind Sie eigentlich irgendwie erzogen worden?
Nö.
Nicht?
Nö.
Haben Sie sich selbst erzogen?
Ja.
Das bedeutet, Ihnen ist irgendwann mal klar geworden, ein Leben vollkommen ohne Regeln, ohne Normen und ohne Grenzen führt ins Nirvana?
Ja, da weiß ich ja, ob mir das so klar geworden ist. Ich glaube, das war mir so ein Gespür, dass es irgendwie auch sowas braucht wie Leitplanken, dass es etwas braucht wie so ein Fixstern, also irgendwie ein Rahmen und dieses totale Chaos. Ich will das ein bisschen differenzieren. Mir ist schon klar, warum diese Generation, wenn man das jetzt historisch betrachtet, nach 45 ausgebrochen ist. Und ich bin auch sozusagen historisch im Rückblick betrachtet dankbar, dass die sich sozusagen so durchgesetzt haben, ja, gegen diese alten Ressentiments.
Ja, auch wenn es als Kind auf ihre
Aber
Kosten
auch wenn es auf meinem Rücken sozusagen ausgetragen worden ist. Aber wo steht geschrieben, dass man irgendwie das Recht hat auf eine heile, kitschige Kindheit?
Positiver Aspekt in der Summe, dass Sie ein eigenes, stabiles Selbstwertgefühl trotzdem aufbauen konnten?
Oder vielleicht gerade deshalb?
Oder gerade deshalb? Wer weiß?
Weiß ich nicht. Das müssen dann Psychologen. Weiß ich nicht. Ja, ja, also klar.
Ja.
Dass wenn man sehr früh in eine Eigenverantwortung gedrängt wird, wenn Sie so wollen, ja, damit sie überleben, dann führt das unter Umständen, jetzt in meinem Fall, dazu, dass man irgendwie sehr, sehr um seine Stärken weiß und weiß, worauf man sich verlassen kann.
Tamara Dietl, die, wir haben es vorhin gehört, ihre WG-Kindheit erfolgreich hinter sich gebracht hat und dann gelacht und dann Journalistin geworden ist. Erste Station Hamburger Morgenpost, Volontariat plus Gerichtsreporterin.
Ja, andersrum.
Andersrum?
Andersrum. Also, ja, ich war also schon richtig die Reihenfolge, aber ich wollte Journalistin werden, weil ich als Praktikantin bei der Hamburger Morgenpost mal ins Gericht geschickt worden bin.
Okay.
Und das fand ich so toll. Und dann habe ich gesagt, ich hatte ein Angebot, ein Volontariat zu machen. Da habe ich erst gesagt, das möchte ich nicht machen, das interessiert mich nicht wirklich mit dem Journalismus. Und am letzten Tag von dem Praktikum haben sie mich ins Gericht geschickt, weil der Gerichtsreporter krank war.
Spektakulärer Prozess, wissen Sie es
noch? Ich weiß es ganz genau noch. Ich weiß ganz genau, das war, der Angeklagte hieß Ottmar Schreivogel und war ein Hochstapler und hatte die Iduna-Versicherung das war damals viel Geld, 7 Millionen Mark betrogen. Mit gefälschten Fotos von irgendwelchen Gebäuden und so. Und das war für mich so wahnsinnig spannend. Da im Zeugenstand wurde der ganze Iduna-Vorstand vorgeführt, weil man sich fragte, wie kann das sein, dass jemand, ne, so. Und das fand ich so spannend. Also die Frage, warum tun Menschen das, was sie tun und wie kommen sie miteinander klar oder nicht klar und wie reagiert die Gesellschaft darauf? Wie geht, dass ich dann entschieden habe, am letzten Tag meines dreiwöchigen Praktikums, ich möchte doch Journalistin werden und zwar unbedingt Gerichtsreporterin.
Und dieser Herr Schreivogel ist dann für die 7 Millionen, für wie der viele ist, Jahre in Knast gegangen?
Da müsste ich jetzt lügen, Herr Heim, da müsste ich googeln, okay. Das weiß ich nicht mehr so genau.
Aber
Schreivogel, im Nachhinein habe ich gedacht, das hätte auch ein Name aus einem Film von meinem Mann sein können. Den denkst du dir eigentlich nur aus. Und Schreivogel mit EY.
Also was ganz Aristokratisches.
Ja, total cool.
Letztendlich.
Ja, und so gesehen habe ich es Ottmar Schreivogel zu verdanken, dass ich Journalistin geworden bin.
Dann kam der Kulturbruch, 10 Jahre Spiegel TV unter Stefan Aust. Ich nehme übrigens, Kulturbruch war ironisch gemeint. Ich nehme es hier mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.
Nee, es ist ja nicht ganz falsch. Es war wirklich für mich ein Kulturbruch, in Anführungsstrichen, weil ich hatte ja nie Fernsehen gemacht. Und ich kam vom Schreiben und Aust fragte mich bei irgendeinem Fest, ganz geheim so, er durfte ja noch nicht so drüber reden, der Spiegel würde da was machen, Geheimprojekt, und das war ganz toll. Und ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Und da habe ich gedacht, ja, und es ging um Fernsehen. Und dann habe ich mit meinem damaligen Chefredakteur Wolfgang Clement gesprochen, habe gesagt, Herr Clement, der Aust will mich abwerben, soll ich denn das machen mit dem Fernsehen? Weil ich will eigentlich schreiben und Gerichtsreporter so. Und dann hat er, das werde ich nie vergessen, hat er gesagt, Frau Tufe, Fernsehen ist das Medium der Zukunft. Machen Sie es.
Clement, der dann später Wirtschaftsminister wurde, gelernter auch Journalist auch.
Genau, das war mein Chefredakteur damals. Und so gesehen habe ich dem wahnsinnig viel zu verdanken, weil er nämlich dann gesagt hat, weil ich habe gesagt, naja, wenn ich jetzt gehe und dann mache ich es ein halbes Jahr und dann finde ich das total blöd, sagt er, ich beurlaube Sie und Sie kriegen Garantieschein, da habe ich heute noch den Brief von ihm. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie zurückkommen.
Ja. Die 10 Jahre Spiegel TV, haben die sich gelohnt für Sie? Auch was Ihre persönliche Entwicklung
alles
angeht?
Also das waren die besten Jahre journalistisch, die man sich vorstellen kann, weil wir waren, also heute würde man sagen, wir waren ein echt super erfolgreiches Startup. Wir waren 7 Leute, Stefan Aust hat immer gesagt, Wohngemeinschaft mit Sendelizenz, und wir waren innovativ, wir waren jung, wir waren nicht öffentlich-rechtlich, verzeihen Sie bitte hier, auch wenn ich in diesem Funkhaus sitze, aber wir waren eben nicht öffentlich-rechtlich, das heißt, wir waren frei, dann fiel die Mauer. Und damit hatten wir auch historisch betrachtet eine unfassbar spannende Zeit als Journalisten. Und wir haben einfach anders Fernsehen gemacht, als es bis dahin üblich war.
Und trotzdem haben Sie dann was gedreht in Ihrem Leben. Sie sind weg vom Journalismus und haben sich sozusagen dieser Berater- und Coaching-Szene angenähert. Um Ihre beeindruckende berufliche Laufbahn zu komplettieren, gibt's, also Sie sind ja inzwischen auch psychologisch so unterwegs. Gibt es eine Erklärung dafür, warum komplettieren und komplimentieren bei mir immer durcheinander gerät?
Also darüber reden wir nach der Sendung.
Okay. Also, um das vollständig zu machen, nach 10 Jahren Spiegel TV haben Sie noch filmproduktionstechnisch was genau gemacht?
Ja, ich habe im Grunde bei verschiedenen Produzenten Stoffe mitentwickelt, in fiktionaler Form, die ich schon als Dokumentar, also Reportage, schon gemacht hatte.
Ja.
Willy Brandt, Axel Springer, Walter Sedelmeier. Walter Sedelmeier habe ich dann doch nicht gemacht. Aber
warum nicht?
Weil das ein Angebot von Helmut Dietl war. Und da habe ich mir dann...
Haben Sie da Ihren Mann kennengelernt?
Ja,
oder kannten Sie
dadurch
sich schon
habe
vorher?
Nee, dadurch habe ich ihn kennengelernt, 97.
Ja, und Sedelmeier kam da nicht zustande.
Doch, er hat den Film später produziert.
Ja.
Aber ich habe nicht an der Entwicklung mitgewirkt, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht so.
Okay.
Hab ihm abgesagt, war ziemlich beleidigt.
Und dann der Cut und dann der Bruch und dann wurden Sie Beraterin, Coach?
Ja.
Oder gibt's eigentlich eine weibliche Form von Coach, Coaching?
Weiß ich nicht.
Oder ist
Coaching, ja, gibt's welche, die das so sagen, weiß ich nicht.
Okay.
Consultant, sagen Sie einfach Consultant, dann hat man das... Warum bin ich das geworden? Das hat sehr viel zu tun mit diesen 10 Jahren Spiegel TV, weil wir jetzt, wie gesagt, als Wohngemeinschaft mit Sendelizenz, als Startup, als etwas, wir haben etwas Neues erfunden, in Anführungsstrichen. Also das waren wirklich die tollsten Jahre journalistisch meines Lebens. Und wir waren unglaublich inspiriert, wir waren innovativ, wir waren motiviert, wir waren begeistert, haben für das, was wir da gemacht haben, und damit sehr erfolgreich. Und das ist das oft das Problem. Wenn man erfolgreich wird, dann wächst man. Und wenn man wächst, dann verliert man, wenn man es nicht bewusst macht, verliert man diesen Spirit des Anfangs.
Ja.
Und das wurde sozusagen zu so einer Maschinerie. Und das war nicht mehr das, was mich interessiert hat. Aber ich habe angefangen, mich dafür zu interessieren, welche Mechanismen dahinter stecken, dass man sozusagen den Spaß und die Freude und den Gestaltungswillen an der Arbeit so verlieren kann.
Wobei dann mit was aufzuhören, was man so lange und durchaus erfolgreich gemacht hat und was komplett Neues anzufangen, ist ja auch nicht ohne, oder?
Nö, ist nicht ohne, aber ich glaube, das ist sowieso die Zukunft. Also, oder andersrum gesagt, ich glaube, dass wir uns von diesem biografischen Modell, ja, des vergangenen Jahrhunderts, also ich komme auf die Welt, dann lerne ich laufen, dann gehe ich in die Schule, dann lerne ich fleißig, dann habe ich irgendwann mal einen Beruf gelernt, ob jetzt Handwerkberuf oder in die Universität, und dann habe ich diesen Beruf und dann mache ich den 40 Jahre und dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Von diesem biografischen Modell müssen wir uns gründlich verabschieden, das tun wir auch schon. Das heißt, wir haben diese Art von, heute heißt das Neudeutsch, Portfolio-Karriere, die ich gemacht habe, also mehrere Berufe. Das wird die Zukunft sein. Also das werden meine Tochter wird nicht einen Beruf lernen.
Hintereinander dann verschiedene Berufe oder parallel?
Ja, da weiß ich nicht. Also eher hintereinander. Und wissen Sie, das ist auch etwas, mir hat das auch unheimlich Spaß gemacht. Also mir macht es heute noch Spaß und ich halte es nicht für ausgeschlossen, auch wenn ich jetzt 57 bin, dass ich nochmal wieder von vorne anfange.
Toll.
Weil das hält ja auch jung. Also ich bin einfach wahnsinnig neugierig und ich merke so einen Rhythmus von 10 bis 12 Jahren, dann denke ich so, ich habe ja auch irre viele Ausbildungen gemacht als Beraterin, weil das irgendwie nie aufhört. Lifelong Learning, also im besten Sinne.
Ihr verstorbener Mann, Helmut Dietl, der große Regisseur, der große Filmemacher, gestorben im März des Jahres 2015. Sie waren dann, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, juristisch Nachlass? Verwalterin? Jo. Und haben wie viele 100 Kisten ein- und auspacken dürfen?
Dürfen ist jetzt sehr freundlich formuliert. Ja, das war ein großer Nachlass, weil war das künstlerische Werk, die privaten Dinge und die Firma.
Und die Firma?
Die Filmfirma, ja.
Was war
und
am schwierigsten?
Waren hunderte von.
Was war am schwierigsten, die privaten Geschichten zu sortieren?
Das kann ich gar nicht. Nee, das kann ich, weil ich hatte zwischendurch sozusagen in diesen 15 Jahren, in denen wir zusammen waren, immer mal auch aufgeräumt und sortiert. Ne? Mhm. Ich fand das Gesamte, diese Masse an Leben, das hat mich manchmal wirklich an den Rand meiner Kräfte gebracht.
Weil Sie die Aufgabe unterschätzt haben?
Total. Mhm. Total. Und ich habe dann ein Buch, das kam gerade zufällig, in der Zeit kam ein ganz kleines Büchlein raus mit dem Titel Von der Kunst, die Dinge des Lebens zu ordnen. Mhm. Von einer Schwedin, glaube ich, schwedische Autorin. Und dann habe ich mir gekauft und habe gedacht, ja, die hat recht, das muss man zu Lebzeiten machen. Mhm. Das ist also, das ist nicht gut, so über so, also auch mit dieser Masse, das hat mich einfach unendlich viel Kraft Zeit gekostet. Ich habe ja auch noch nebenbei gearbeitet, bin ja auch dann alleinerziehende Mutter gewesen und habe das total unterschätzt.
Haben Sie in diesem Nachlass dann auch persönliche Dinge gefunden, die Sie nicht finden wollten?
Nö.
Nicht?
Nö, gar nicht. Mhm.
Sie haben, also Ihr Mann hat dann in den letzten Monaten seines Lebens sozusagen an seinen Memoiren gearbeitet oder geschrieben. Sie haben die dann rausgebracht, unvollendet. War das im Rückblick die richtige Entscheidung auch?
Auf jeden Fall. Ja. Also das war auf jeden Fall die richtige. Also es war, er wollte ja eigentlich, er hatte ja im Laufe seines Lebens immer wieder Angebote, Memoiren zu schreiben. Das hat er gesagt, das mache ich nicht. Und dann, als er krank wurde, hat er gesagt, jetzt schreibe ich das, und zwar für mich. Also das war sozusagen eine ganz wichtige Zeit, auch wenn man es jetzt überspitzt sagen will, therapeutisch, ne? Ja. Dass er so, und er ist aber nicht weit gekommen. Also er hat im Grunde nur seine Kindheit, nur in Anführungsstrichen seine Kindheit und Jugend noch geschrieben. Und das wäre unsinnig gewesen, das bei mir im Schrank liegen zu haben. Das war total wichtig, dass ich das rausgebracht habe, das Buch.
War es für ihn auch wichtig?
Ich glaube, also ich habe mich bemüht, auf ganz vielen Ebenen dieses Erbe wirklich würdevoll weiterzuführen, aber auch irgendwann es loszulassen. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe mal jetzt eine Aufgabe, das ist der Nachlass, das ist dieses Buch, es war die Ausstellung in München. Jetzt gibt es noch eine Statue, jetzt ist eine Straße. Also ich habe wirklich so, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist meine Aufgabe vollendet, wenn Sie so wollen. Ne?
Ja.
Und jetzt gehört er der Allgemeinheit. Also der private Helmut Dietl gehört immer noch mir, aber sein Werk und sein Lebenswerk, das gehört jetzt der Allgemeinheit und habe mich da zurückgezogen.
Das heißt, das war ein äußerer Cut, aber kein emotionaler innerer Cut, den Sie da gezogen haben?
Nee, gar nicht. Ja. Dazu muss man auch sagen, Herr Heim, ich war ja nun auch nicht ein Leben lang, also wie die Brecht-Witwe oder so. Ich war ja nicht ein Leben lang mit diesem Mann zusammen. Ich war seine letzte Frau, ja, die letzten 15 Jahre. Und das wäre jetzt vermessen, wenn ich mir das jetzt aneignen würde. Das will ich auch gar nicht. Also ich will auch, ich habe die letzten 15 Jahre mit ihm verbracht, aber ich hatte vorher ein eigenes Leben und ich habe jetzt auch ein eigenes Leben und ich habe einen eigenen Beruf und mich interessiert die Zukunft. Wir haben große Herausforderungen. Ich möchte Zukunft mitgestalten. Das ist auch der Grund, warum ich Beraterin bin und und bin damit fein. So.
Helmut Dietl, der legendäre Filmemacher, mit dem ich übrigens auch einmal Sendung machen durfte. Lang, lang ist es her. 90er Jahre übrigens auch mit einer der Frauen, mit denen er mal verheiratet war, Barbara Valentin, auch sehr, sehr lange her. So, und jetzt?
Ehefrau Nummer 2 war Barbara Valentin. Er hat
das
sie
weiß
ja
ich offen gestanden nicht
ja,
mehr.
Ja, ich aber. Ich weiß das. Genau.
Und Sie waren dann Ehefrau Nummer 4. Mhm. Aber Sie waren auch die Letzte.
Mhm.
Sie haben mit diesem Mann zusammen auch ein Kind, eine Tochter, die, glaube ich, jetzt Abitur gemacht hat.
Genau.
Gut auch durch die Corona-Zeit oder einigermaßen gut
also
durchgekommen ist.
Also das Ergebnis weiß ich noch nicht, das erfährt sie nächste Woche, aber ich bin einfach mega stolz, weil das war wirklich ein Ritt. Also dieser Jahrgang speziell, die haben praktisch im März letzten Jahres das letzte Mal regulären Unterricht gehabt.
Ja.
Also fast anderthalb Jahre in dieser Ausnahmesituation und die sind alle Helden für mich. Gleich mal hier einmal öffentlich. Dieser Abitursjahrgang ist super gemacht. Mhm.
Die letzten Lebensmonate ihres Mannes, der an Lungenkrebs erkrankt war und es war dann doch klar, es geht irgendwie und irgendwann zu Ende für sie, im Rückblick auch die brutalste und härteste Zeit ihres Lebens, weil gleichzeitig auch noch ihre Mutter an Krebs erkrankt ist und gestorben ist?
Ja, das war sehr, sehr heftig und ich kann nur von Glück sagen, dass ich damals diese Zusatzausbildung zu meiner Beratertätigkeit gemacht hatte, die Sinn- und Krisen- und Werteausbildung nach der Sinntheorie von Viktor Frankl.
Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, Jude, Holocaust-Überlebender, der für Ihr Leben welche Rolle dann auch gespielt hat?
Ja, für mich einfach mit dieser Frage, wie schaue ich aufs Leben und wie schaue ich in Krisen aufs Leben? Und ich habe dadurch auch für mein Leben einfach einen Perspektivwechsel vollzogen und verstanden, dass das Leben, also dass ich nicht erwarten kann, dass das Leben mir auf dem Silbertablett alles Schöne dieser Welt präsentiert, sondern dass das Leben das Leben ist und dass es an mir ist, meine Antwort auf das zu geben, was das Leben mir in Anführungsstrichen bietet und in so gesehen auch mein Leben zu verantworten habe.
Ja.
Und das habe ich versucht in meinem Buch Die Kraft liegt in mir auch genau zu beschreiben. Also zu beschreiben, dass zum Beispiel mein 50. Geburtstag anders geplant war als mit zwei, also mit den mir am nächsten stehenden Menschen schwer krebskrank.
Ja, genau. Dazu kam in Ihrem Fall noch eine Tochter, mit der man ja auch irgendwie einen Alltag bestreiten musste, angefangen mit der Frage, wann erzählt man einem Kind, wie es um den eigenen Vater steht?
Ja, und das ist das, was ich meine. Darauf müssen Sie Antworten finden, auf diese Fragen und sich auseinandersetzen und reflektieren. Und ich habe mir jetzt, was meine Tochter oder unsere Tochter anging, da habe ich mir Hilfe geholt, weil das war etwas, was ich selber nicht bewältigt, also da hatte ich einfach selber keine Erfahrung damit und war auch unsicher und dieses Hilfeholen hat sehr geholfen.
Ja.
Und in Bezug auf die Krebserkrankung meines Mannes und auch meiner Mutter, ich hatte vor vielen Jahren eine Freundin an Krebs verloren. Also da hatte ich sozusagen schon eine Erfahrung und auch schon den Umgang in der Krise erlebt, genau.
Um es nochmal aufzuzählen, gelernte Journalistin, Spiegel TV, dann das Filmgeschäft, als Produzentin oder als
Producerin.
Nee, Producerin.
Ich nicht größer machen, als ich bin.
Producerin. Ich habe es heute mit den Fremdwörtern, Frau Dietl. Dann die Geschichte mit dem Coaching und der Beratung, auch der Krisenberatung. Und trotzdem kommt immer mal so eine Formulierung, die Frau von, also die Frau von Helmut Dietl, hat Ihnen das irgendwann mal was ausgemacht, dass Sie gesagt haben oder gedacht haben, eigentlich will ich über mich definiert werden und nicht über einen anderen Menschen?
Nee. Also erstmal war ich ja auch immer die Tochter von
Helmut Duwe,
genau.
SPD-Politiker.
Und das bin ich auch gerne, gewesen und bin ich ja im Grunde immer noch sozusagen. Ich finde das auch ein Teil von mir. Also ich bin dann eben wirklich emanzipiert, wenn ich das in mein Leben integrieren kann. Und ich bin ja wer. Und ich weiß ja auch, wer ich bin. Und ich habe da damit keine Selbstwertprobleme. Ich bin die Tochter von, ich bin die Witwe von, aber ich bin auch ganz viel ich.
Okay. Witwe von Helmut Dietl wird beschrieben als Genie, als Grandler, als tiefer Melancholiker, als Hypochonder, als eine ganz, ganz große Diva. Trifft das in der Summe auf diesen Menschen zu?
Wie man so schön sagt, das liegt im Auge des Betrachters. Und ich habe ihn natürlich anders erlebt und vielleicht auch deshalb, weil ich mit ihm anders umgegangen bin. Also ich bin, glaube ich, habe einen ganz guten Weg gefunden mit diesen Launen, diesen Affekten, diesen Melancholien so umzugehen, dass ich das auch nur bedingt habe an mich rankommen lassen. Also ich habe ihn erstens nicht verändern wollen. Also das war, glaube ich, eine Grundlage von dieser relativ gut funktionierenden Beziehung, die wir hatten, weil ich nicht den Anspruch hatte, aus ihm jemand anders zu machen, als er war. Und wenn es Situationen gab, wo ich irgendwie keine Lust hatte, dann habe ich ihn auch einfach stehen gelassen. Oder ihm angeboten, sich vor den Spiegel zu stellen und da seine Ausbrüche weiterzuleben.
Aber das kann aber nur funktionieren, wenn man A, sich selber unter Kontrolle hat und B, möglicherweise auch so bestimmte Techniken vorab gelernt hat, wie man sich in solchen Extremsituationen
aber das ist ja,
verhält.
Ja, natürlich. Aber das ist ja, das habe ich ja in meiner Ausbildung gelernt. Also die Frage, wie kommuniziere ich zielführend und sinnerfüllt, wie gestalte ich meine Beziehung? Das sind ja alles Dinge, da denken wir immer, das können wir so. Also das ist sozusagen uns gegeben, aber in Wahrheit sind es Dinge, die wir lernen müssen, wenn wir es gut machen wollen. Und das habe ich gelernt in meiner Ausbildung und das war sozusagen wunderbar auch in meinem privaten Kontext anwendbar.
Das hat bei diesem hochemotionalen Mann funktioniert.
Ja, was heißt funktioniert? In Bezug, mit welchem Ziel funktioniert? Es hat dazu geführt, dass wir
dass der von der Tanne wieder runterkommt.
Ja, klar.
Ja?
Ja, klar. Das ist die Frage, ne? Gieße ich Öl ins Feuer mit meinem eigenen Verhalten? Oder lasse ich das Feuer sozusagen langsam erlöschen?
Okay. Ja. Dieses Buch, Frau Dietl, das Sie dann nach dem Tod Ihres Mannes geschrieben haben, war das ein Stück Eigentherapie auch für Sie?
Ja, also das war zwei Dinge. Das war erstmal, um nochmal durch diese Zeit durchzugehen, um sie nochmal durchzuleben, damit ich sie auch verarbeite. Bin ich sehr dankbar, dass mir das mit der Schreiberei irgendwie, dass ich das kann, dass ich das so auch konnte. Und es war aber auch der dringende Wunsch, anderen was mit an die Hand zu geben. Aha. Und zwar nicht nur Angehörigen in Bezug auf Krebserkrankungen oder, sondern grundsätzlich, wie gehe ich mit Krisen um? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Buch jetzt wieder so ein Revival erlebt, weil das ist mir gelungen. Ich habe gute Krisenbewältigungsstrategien auch beschrieben in dem Buch. Ja.
Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, reden wir also am Ende der Sendung, auch weil es für Sie wichtig ist, über die Gegenwart und über die Zukunft. Wenn wir über die Gegenwart und auch über die Zukunft sprechen, Frau Dietl, sind das ja durchaus anspruchsvolle Zeiten für Sie und Ihre Berufsgruppe und die Klienten?
Ja, das sind anspruchsvolle Zeiten, aber es sind auch spannende Zeiten. Und das sind ja nicht, ich berate ja nicht nur Menschen in existenziellen Krisensituationen, sondern vor allen Dingen auch Führungskräfte, also Management, weil ich glaube, dass für die Zukunftsantworten, die wir geben müssen auf diese Herausforderung, Führung eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja. Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Und wir haben große, große Herausforderungen. Ich will nicht Probleme sagen, aber wir haben große Herausforderungen zu meistern angesichts von Klimakrise. Wie wollen wir leben als Gesellschaft? Wie retten wir unsere Demokratie? Wie wollen wir wirtschaften in Zukunft? Wie gehen wir mit Digitalisierung? Also wir haben wirklich das, was wir als diese große Transformation bezeichnen, Und in einem Tempo, was ich bemerkenswert finde, weil das so in einer, also ich habe mein Handwerk noch auf der mechanischen Schreibmaschine gelernt. Und heute trage ich das Weltwissen in einem kleinen Minicomputer mit mir rum. Und das ist einfach eine Transformation, die wir erstmal verarbeiten und dann gestalten müssen.
Das bedeutet aber, weil Sie es angesprochen haben, was das Top-Management angeht, die Zeit der alten weißen Patriarchen, die über allem thronen und den Daumen nach oben oder nach unten tun, ist definitiv vorbei.
Die ist vorbei. Es gibt immer noch welche rudimentär, aber die sind nicht mehr erfolgreich. Das heißt, Wettbewerbsfähigkeit durch Kooperation ist. Also wir müssen, und das haben wir jetzt auch durch die Corona-Krise erlebt, wie wichtig, auch durch Globalisierung, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wir können diese Probleme nicht mehr mit einem an der Spitze allein. Wir müssen die Probleme als Gesellschaft lösen.
Aber das bedeutet, Solidarität müsste sehr wichtig sein. Auf der anderen Seite sind wir nicht, jedenfalls ist es meine Beobachtung, auf dem Weg in eine extrem individualistische Gesellschaft, die, was Jobs beispielsweise angeht, jetzt erstmal mit dieser Work-Life-Balance ums Eck kommt.
Ja, also ich will da gar nicht so unken. Ich finde, es wäre ganz viel gewonnen, wenn wir uns diese Fragen wirklich auch als Gesellschaft stellen. Wenn wir kapieren, dass wir in einer extremen, fundamentalen Umbruchssituation sind, in der wir erstmal Fragen stellen müssen und vor allen Dingen neue Antworten. Neue Antworten. Dass wir nicht anfangen, das, was wir in der Vergangenheit gemacht und sozusagen als Gesellschaft geleistet haben, eins zu eins in die als Zukunft transportieren oder auch andersrum formuliert, Corona back to normal ist irgendwie nicht so wirklich das Patentrezept aus meiner Sicht.
Das bedeutet aber, das ist nicht nur eine Herausforderung für die Spitzenpolitiker national wie international, für die Spitzenmanager national wie international, sondern letztlich für jeden und jede von uns.
Ja, also ich finde die Zeiten, dass wir einfach nur sozusagen ein gemütliches Leben leben wollen, die sind vorbei. Also wir hatten eine Phase, in der es uns verdammt gut ging und jetzt merken, glaube ich, alle, dass sie wieder als Individuen, als Bürger, aber auch in ihren Funktionen, in den Jobs, dass sie gefordert sind, sich zu engagieren, dass sie gefordert sind, sich Gedanken zu machen, wie wir Zukunft gestalten.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, Frau Dietl, dass Sie da waren.
Ihnen auch, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.